Andreas, bei wem läutet es da?
Ich läute da bei der Titularprofessorin Carla Rossi. Sie ist Titularprofessorin an der Universität Zürich. Und läute tue ich in Lugano, im Tessin. Und Carla Rossi hat zuletzt sehr viel zu reden gegeben mit ihren Publikationen, wo andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen Weihnacht und Neujahr verschiedene Stellen gefunden haben, die ihnen doch irgendwie verdächtig vorgekommen sind.
Du läutest, aber die Tür bleibt zu.
Genau, es scheint niemand daheim zu sein. Ich bin in den Sinn gereist, um nach der Carla Rossi zu suchen, weil ich ein paar Tage vorher, mitten in der Nacht, eine E-Mail bekommen habe von einem anonymen Account, wo mir deine mitteilt worden ist, dass Carla Rossi verstorben sei. Und ich war einfach nicht sicher gewesen, was ich von dem halten soll. Das stimmt. Ob etwas dran ist oder eben gar nicht.
Heute bei «Apropos» der groteske Fall von einer verschwundenen Forscherin. Eine Titularprofessorin von der Universität Zürich soll im grossen Stil plagiert haben, also ganze Passagen aus fremden Texten rauskopiert haben. Auch in Publikationen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Wo das rauskommt, nimmt der Fall immer absurdere Wendungen. Es geht nicht nur um scheinbar grosszügig kopierte Texte, es geht auch um ein Forschungszentrum mit falschen MitarbeiterInnen und am Schluss um ein plötzliches Untertauchen von der Titularprofessorin. Das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Kulturredaktor Andreas Dobler. Er hat sich mit dem Fall beschäftigt. Hallo Andreas.
Hallo Mirja.
Quindi, effettivamente, nell'inventario di Palazzo Vecchio risulta collocato.
Andreas, fangen wir von vorne an. Wer ist die Carla Rossi?
Carla Rossi ist eine Titularprofessorin am Romanischen Institut der Universität Zürich. Das heisst, sie hat eigentlich alle Qualifikationen, die man braucht, um eine Professur überzukommen. Also sie hat nicht nur eine Dissertation geschrieben, sondern sie hat auch eine Habilitation, also das zweite Buch. Und wie sie keine reguläre Professur hat, hat man ihr dann nach ein paar Jahren den Titel von dieser Titularprofessorin verliehen. Das heisst, sie hat keine feste Anstellung an der Universität Zürich. Sie kommt dort kein Gehalt über. Aber sie könnte Dissertationen betreuen mit jemandem zusammen. Und sie dürfte auch Lehrveranstaltungen an der Universität Zürich anbieten.
Und sie hat einen ziemlich guten Ruf eigentlich in dem, was sie macht.
Sie hat zumindest eine sehr umfangreiche Publikationstätigkeit entwickelt. Also sie hat sehr viel publiziert, was an sich beeindruckend wäre. Gäbe es jetzt nicht die kritischen Stimmen, die sagen, da könnte etwas nicht stimmen bei diesen Publikationen. Und zwar bei mehreren Publikationen.
Die kritischen Stimmen, die hört man das erste Mal um Weihnachten herum im letzten Jahr. Dann nämlich stellen die Leute das Arbeiten von der Carla Rossi das erste Mal in Frage.
Genau, also am 24. Dezember, also am Heiligabend, fängt das eigentlich an. Da veröffentlicht ein Blogger namens Peter Kitt in seinem eigenen Blog, wo er sich seit mehreren Jahren sich mit Handschriften beschäftigt, Fragen. Also er weist darauf hin, dass es Übereinstimmungen scheint zu geben zwischen dem, was er in seinem Blog publiziert hat und dem, was Carla Rossi veröffentlicht hat. Und er zeigt dort das erste Mal auf, wie denn der Carla Rossi, ihr Umfeld, das Forschungszentrum, das Frau Rossi privat betreibt, reagiert hat, wo er die mit dem konfrontiert. Und dort hat er eine sehr schnippische Antwort bekommen von einer Sekretärin, wie sie dieser E-Mail geheissen hat, die er bekommen hat.
Was ist die schnippische Antwort?
Ja, es heisst, scheint in dieser E-Mail geheissen zu haben, dass er ja bloggt und die Blogs, die haben eigentlich keinen wissenschaftlichen Wert. Ich muss dazu sagen, der Peter Kitt kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Kurator bei der Britischen Nationalbibliothek und bei weiteren grossen Wissenschaftsinstitutionen zurückblicken. Er hat auch auf Auktionshäuser geschafft und der Blog ist zwar privat, aber mit Substanz.
Das heisst, er wirft ihr vor, dass sie von ihm Textpassagen übernommen hat. Das Ganze löst ja so ziemlich grosses Interesse an dieser Carla Rossi aus.
Genau, am Anfang sieht es so ein bisschen so aus, als hätten die Leute sehr viel Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wie wir alle. Und fangen dann mal so ein bisschen an zu grübeln und finden das noch so einen interessanten Fall. Ein bisschen gewisse Sensation hat sie auch noch, weil da eben diese schnippische Antwort kommt. Und dann sieht man aber dann doch ziemlich bald, dass dem Verdacht irgendwie weiter gefolgt werden sollte, weil es einfach immer mehr Hinweise gibt, dass da etwas nicht könnte stimmen. Und es ist dann auch so, dass sich an der Universität Leiden, also in Holland, ein Team von Forscherinnen und Forschern auch anfangen, mit diesen Publikationen zu beschäftigen. Die haben eine eigene Seite, die heisst Newschecker NL. Und dort drauf erscheinen dann sehr schmal umfangreichere Artikel, die dann Stellen dokumentiert sind, wo scheinbar doch irgendwie erstaunliche Übereinstimmungen aufzuweisen scheinen. Und darunter ist ein Aufsatz über den Michelangelo, also über den Maler. Da hat ein italienischer Forscher 2004 einen Aufsatz kopiert und gemäss Newschecker stimmt eine Publikation von der Carla Rossi, die sie viel später veröffentlicht hat, zu 77% mit dem Aufsatz überein.
Das heisst, 77% ist quasi der gleiche oder fast der gleiche Wortlaut.
Scheint so zu sein, ja. Gemäss Newschecker ist das so.
Finden Sie auch noch andere so Passagen, die Ihnen ein bisschen komisch vorkommen?
Sie finden immer mehr und zuletzt haben sie dann auch noch in einem Buch über den Zweiten Weltkrieg. Also Carla Rossi hat das Buch über jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Dort finden sie Stellen, die aus einem Zeitungsartikel von Georg Kreis, ehemaliges Mitglied von der Bergier-Kommission, Professor der Universität Basel war er früher noch, wo es auch wieder sehr grosse Übereinstimmungen scheint zu geben. Insgesamt auf 138 Seiten geht Newschecker von 42 Passagen aus, wo es so Übereinstimmungen, grosse Übereinstimmungen scheint zu geben.
Das nennt man eben in der Forschung nachher quasi ein Plagiat, wenn man etwas übernimmt, aber Quellen nicht angibt. Das sind ja zum Teil eben wissenschaftliche Texte und zum Teil sind das dann auch Passagen, wo es ein bisschen absurder ist.
Genau, also Plagiat ist einfach etwas, das nur ein Gericht feststellen kann. Und darum muss man immer sehr vorsichtig sein in den Formulierungen. Also eben die Übereinstimmung scheint zu geben. Wir können da nicht von einem Plagiat an sich mal reden. Das müsste das Gericht später abklären. Aber ja, es gibt immer mehr Stellen, die einfach erstaunlich sind, sagen wir es mal so. Also es hat dann eine Stelle in einer Publikation, die vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt worden ist, also mit Steuergeldern. Dort gibt zu so mittelalterlichem Druck gibt es Angaben, woher das der kommt. Und dort ist unter anderem die Information enthalten, dass der Verkauf von dem Blatt in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet. Und in einer wissenschaftlichen Publikation ergibt die Information einfach sehr wenig, also eigentlich keinen Sinn.
Also steht dann dort, das findet in der eigenen Räumlichkeit statt?
Genau, also es ist auf Englisch «Sales in our rooms». Und es gibt in einem Katalog von Sotheby's, also von einem sehr, sehr renommierten und grossen Auktionshaus, gibt es einen Satz, der auch heisst «Sales in our rooms», wo es auch um das Blatt geht. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie ist der Satz in das Buch reingekommen von der Frau Rossi?
Dann ist natürlich der Schluss, dass man denkt, das könnte quasi kopiert sein. Man hat ja sogar bei ihrem Selbstbeschreib von ihrer eigenen Forschung so Übereinstimmungen gefunden, oder?
Genau, das ist dann, ich habe das mir angeschaut, das ist uns als Erste aufgefallen. Ich habe das oben runtergeladen, das findet man auf der Seite von der Universität Zürich, also wo sie sich selber vorstellt, als Titularprofessorin. Habe ich das Dokument angeschaut und das ist so sehr gross, wird da erzählt, was ihre eigene Forschung ist. Und dann habe ich einen Stichprobe gemacht und habe geschaut bei einer Formulierung, woher denn die könnte kommen oder wo die sonst noch vorkäme. Und dann habe ich gesehen, dass es da eine grosse Übereinstimmung scheint zu geben mit einem Aufsatz, der 1975 von einem sehr renommierten Romanist in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden ist und wo, so ist der Eindruck, Frau Rossi einfach nur die Namen ausgetäuscht hat, also die, wo der Romanist dazu geforscht hat, der Herr Berni, der hat sie einfach durch zwei Autoren, scheint sie die ersetzt zu haben, wo sie dazu forschen will.
Wir haben also eine Titularprofessorin, wo gewisse Leute sagen, sie hat aus anderen Werken kopiert, ohne das anzugeben. Mit dem fängt die ganze Geschichte an und von da an gibt es immer unglaublichere Wendungen. Wie geht es weiter?
Genau, dann haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf Twitter aktiv sind, haben sich mal die Webseiten angeschaut von dem privaten Forschungszentrum, wo Frau Rossi unterhalten und hat mal die Mitarbeitenden angeschaut. Und dann haben sie Fotos gesehen und haben gedacht, woher kommen die Fotos, sind das wirklich die Leute? Und dann haben sie bei Google gegeben und haben gesehen, dass das Fotos sind, die so von Bildagenturen angeboten werden, sogenannte Stock-Images, die man beliebig nutzen kann. Mhm. Und der Rechtsberater, der auf dieser Webseite war, das Foto, der hat man dann zum Beispiel auch in Werbungen gefunden, wo für einen Drogenanwalt in Minnesota und New Mexico hat Werbung gemacht worden ist damit. Und so ist es dann auch bei drei weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dieser Webseite von der Frau Rossi gewesen. Also auch diese Fotos sind anscheinend Stock-Images und scheinen nicht die Personen zu zeigen, die anscheinend für das Institut arbeiten sollen.
Mhm. Trotz all dieser Hinweise, die vielleicht auch ein bisschen sie merkwürdig dastehen lassen, bekommt sie nach wie vor auch Unterstützung aus Forscherkreisen.
My name is Carlo Chiurco. I am Associate Professor of Ethics at the University of Verona, Italy. And I make this video on the defamation campaign that is going on against Professor Rossi.
Das ist tatsächlich etwas, was mich am stärksten erstaunt hat. Es gibt dann auf ihrer Webseite gibt's mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, wir solidarisieren uns mit ihr, und zwar sehr entschieden. Und darunter sind auch ein Professor vom Romanischen Institut und ein pensionierter Professor, wo sich empört zeigen über eine vermeintliche Medienkampagne gegen Carla Rossi und wo ihre weiterhin ihre Unterstützung zusagen, obwohl inzwischen sehr, sehr viele Hinweise im Raum stehen, die einfach darauf hindeuten, dass da wahrscheinlich etwas nicht super gelaufen ist, zwar nicht einmal, sondern sehr, sehr häufig.
So again, I hope that this campaign will shortly end. A living room for a proper academic confrontation about the points that have been discussed about plagiarism or whatever.
Jetzt hast du vorher schon erwähnt, die Studien, die sind zum Teil auch vom Schweizer Nationalfonds unterstützt worden, also mit Steuergeldern. Schlussendlich, wie reagiert jetzt der SNF und wie reagiert auch die Uni Zürich, wo sie ja für sie arbeitet?
Also sie arbeitet nicht dort, aber sie hat einfach Gelder bekommen, auch von der Universität Zürich. Also das Kompetenzzentrum Mediavistik hat auch so eine Publikation unterstützt. Und zwar die dort eben, wo da die Informationen drin steht, Sales in our rooms. Also die ist gefördert worden von der Universität Zürich. Und die Universität Zürich hat sehr schnell reagiert. Also sofort nachdem, dass die ersten Vorwürfe bekannt worden sind, hat sie bekannt gegeben, dass sie eine Untersuchung werden einleiten. Und auch der Schweizerische Nationalfonds ist jetzt sozusagen dran, um das anzuschauen, wartet zwar zuerst jetzt mal auf der Universität Zürich, bis die ihre Untersuchung abgeschlossen haben, aber auch dort werden die Publikationen dann sehr genau angeschaut werden.
Wie kann das passieren, dass das nie vorher jemandem aufgefallen ist?
Das ist die grosse Frage und auch für mich, also zum Teil wirklich sehr unverständlich, also ob das irgendjemand mal genau gelesen hat, weil der Satz «Sales in our rooms», der müsste ja jemandem auffallen, dass der eigentlich einfach in so eine Publikation nicht reingehört. Und auch sonst, also die Selbstdarstellung auf der Seite der Universität Zürich, die scheint dort doch schon länger abrufbar zu sein. Und eigentlich müsste dort auffallen, dass zum Beispiel das SZ, also das Schweizer Doppel-S und das deutsche SZ, dass das dort total uneinheitlich ist in dieser Selbsterklärung und dass da irgendetwas nicht stimmen kann, entweder unsauber geschafft, grammatikalisch zumindest, oder eben vielleicht noch viel mehr. Genau.
Kann man denn da davon ausgehen, dass das ein Einzelfall ist?
Also ich habe mit dem Gerhard Tannemann geredet. Er ist Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität und er betreibt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen die Froni-Plug-Wiki. Das ist so ein Projekt, das seit längerem Dissertationen vor allem von Politikerinnen und Politikern anschaut, ob dort irgendwie unsauber geschafft ist. Und er hat gesagt, wenn er das Wort Einzelfall höre, dann sagt das eigentlich häufiger so, dass bei ihm schon mal die Alarmglocke läuten. Weil das einfach schon häufig mal gesagt worden ist. Also in dem Fall jetzt von der Universität Zürich nicht. Also die haben nie von einem Einzelfall geredet. Aber einfach wenn so etwas vorkommt, dann ist man eigentlich immer gut beraten, nach ein bisschen genauer anzuschauen, was dann da links und rechts gemacht worden ist. Vielleicht zur gleichen Zeit. Vor allem vielleicht zur Zeit, wo sich die Frau Rossi habilitiert hat an der Universität Zürich. Das wäre zumindest mein Verdacht jetzt, den ich mal würde äußern.
Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, wie oft allgemein in der Forschung Plagiat vorkommen?
Ich glaube, das weiß man nicht, aber ich finde die Froni-Plug-Wiki, also die, die wirklich seit längerem Qualifikationsschriften anschauen, ist es doch immer sehr erstaunlich, wie viel das man findet und es dann doch auch bei Leuten vorkommt, wo man es zum Teil gar nicht vermutet. Also vor ein paar Jahren ist mal der Fall bekannt worden vom früheren Leiter vom Thomas Mann Archiv, dem Thomas Sprecher. Der hat in seiner Habilitation über den Hochstapler Felix Kohl vom Thomas Mann anscheinend so viel Text übernommen, dass das Buch nach dem Schluss eingestampft werden und eine neue Ausgabe dann hat müssen erarbeitet werden, die dann von der Universität angenommen werden konnte.
Es gibt ja jetzt zahlreiche so Vorwürfe gegen Carla Rossi. Wie reagiert sie auf all diese Anschuldigungen? Äußert sie sich mal zu dem?
Also uns gegenüber nicht, aber es sind dann plötzlich Briefe auftaucht von einem Anwaltsbüro, wo in Rom soll sein und wo also fast alle, die sich zu dem Fall kritisch geäußert haben, haben so einen Brief bekommen. Und sehr früh steht dann die Frage im Raum, wie der Ton in diesen Briefen ist komisch und ob das Anwaltsinstitut tatsächlich existiert. Und als ich dann versucht habe, anzuläuten auf dieser Telefonnummer, die auf dem Briefkopf angegeben worden ist, habe ich Nachricht bekommen, diese Telefonnummer existiere nicht. Und dann habe ich meine Frage schriftlich eingereicht bei dieser E-Mail-Adresse, die die Briefe verschickt hat.
Was ist da dabei rausgekommen, wo du versucht hast, sie mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren?
Als ich ihr das geschickt habe, also das E-Mail, ist zur Nacht um 20 vor 1 von einem anonymen E-Mail-Account eine Nachricht gekommen, wo es ihnen heisst, vertraulich, Carla Rossi sei am 17. Januar 2023 verstorben.
Und glaubst du das?
Also zuerst bin ich wirklich verschrocken und dachte, das wäre ja furchtbar. Und dann habe ich mir den Absender neuer angeschaut, anonyme E-Mail-Adresse, die so etwas verschickt. Und es gibt dann auch einen Twitter-Account, der sehr ähnlich lautet wie die E-Mail-Adresse. Und ich dachte, kann das wirklich stimmen? Und ich würde jetzt das als Erste durch die E-Mail erfahren. Und ich habe mir gedacht, wenn so viel nicht stimmt in dieser Geschichte, muss ich das, glaube ich, mal zumindest in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Und da habe ich bei der Universität Zürich angefragt, ob sie etwas gehört haben. Immerhin noch eine laufende Untersuchung. Sie ist dort eine Titularprofessorin. Und von der Universität Zürich habe ich dann Nachricht bekommen, dass sie nichts von dem gehört haben, dass sie verstorben sein soll. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe ins Tessin. Ich gehe sie suchen. Ich will wissen, ob sie noch lebt.
Das ist der Moment, wo du vor dieser Tür stehst und niemand aufmacht. Hat im Umfeld irgendjemand von ihr etwas gewusst?
Also ich habe dann auch die Nachbarinnen und Nachbarn gefragt, die zu Hause waren, ob sie Galla Rossi kennen und ob sie sie zuletzt gesehen haben. Und alle haben dann sehr abweisend reagiert. Sie würden sie da nicht kennen. Eine Nachbarin, die gerade den Briefkasten geleert hat, hat gesagt, im Haus kenne man sich nur mit den Nachnamen. Und dann habe ich auf den Briefkasten gewiesen und gesagt, kennen Sie Frau Rossi? Und sie hat dann nur mit den Schultern gezuckt. Und genau, also dort habe ich sozusagen nichts herausgefunden.
Mhm. Also glaubst du, sie ist untertaucht?
Also zumindest habe ich das lange gedacht, dass es jetzt wirklich auch so eine Strategie ist, dass sie sich nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern wird. Aber dann, etwa zwei Wochen später, nachdem ich das E-Mail bekommen habe, wo es ihnen geheißen hat, sie sei tot, hat jemand auf Twitter gesagt, da im englischen Handelsregister gibt es ein Dokument, wo Galla Rossi am 31. Januar, also zwei Wochen später nach ihrem mutmaßlichen Tod, wo sie selber mit einer elektronischen Unterschrift unterzeichnet hat und wo sie einen Verlag aufgelöst hat.
Mhm. Und das ist ja nicht das einzige Lebenszeichen, das es von ihr gibt.
Genau, also später sind dann auch Anwaltsbriefe auftaucht, wo eben sehr viele Leute abgemahnt worden sind, wo mal etwas Kritisches zu der Galla Rossi publiziert oder auf Twitter gesagt haben. Die haben Briefe bekommen, wo eigentlich immer davon geschrieben wird, dass eben ihre Mandantin und so, dass die jetzt ihre Rechte geltend macht. Und ich habe mich dann ja auch das Anwaltsbüro gewendet und habe natürlich auch die Frau Rossi ins CC reingenommen und habe die beiden adressiert und habe einen Brief zurückbekommen.
Und was steht in dem Brief, den du zurückbekommen hast?
Der Brief ist sehr, sehr seltsam, ehrlich gesagt, weil er einfach nicht wie ein Anwaltsbrief tönt. Also dort drin hat es Formulierungen, da wird so etwas geraunt von Dritten, die eine Verschwörungenart angezettelt haben gegen Galla Rossi. Und die werden ja wohl sehr gut bedacht haben, was sie da machen. Oder sie würden irgendwie in einer Welt aus Klang und Farbe leben. Und dort habe ich gedacht, also welches Anwaltsbüro verschickt so einen Brief. Und zu den Vorwürfen selber, also das, wenn ich sozusagen die Frage, die ich gestellt habe, und das war ein Fragekatalog, hat es nur geheißen, dass die Fragen in ihrer Tiefe lösen den Anwalt verstummen.
Wortwörtlich verstummen. Hat jetzt die ganze Geschichte auf Seite der Universität Zürich oder vom SNF etwas ausgelöst?
Also zurzeit ist der Stand, dass einfach die Untersuchung muss abgewartet werden. Das hat natürlich rechtliche Gründe. Also es ist ja immerhin noch, es ist Titularprofessorin. Es geht vielleicht auch darum, abzuklären, ob da auch Gelder zurückgefordert werden könnten, die Frau Rossi bekommen hat. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten, um wieder mehr zu erfahren von der Universität Zürich. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass es noch weitere Berichte wird geben über Galla Rossi und ihre Publikationen, weil das Werk ist ja doch sehr umfangreich.
Es hat angefangen als Äußerung auf Twitter und am Schluss hat man sogar die vermeintliche Todesnachricht. Was nimmst du selber aus dieser ganzen Geschichte und Galla Rossi mit?
Irgendwie ein grosses Erstaunen, dass so etwas in unserer Welt möglich ist, dass es niemandem vorher aufgefallen ist. Und eigentlich möchte ich gerne wissen, wer die Galla Rossi ist und wie sie so weit hat kommen können, dass sie das gemacht hat, was sie jetzt alles da hat.
Und Fußnoten wirst du wahrscheinlich auch nie mehr gleich lesen wie vorher?
Nein, einfach mit grossem Interesse, um zu schauen, ob es irgendwie einen Verkauf irgendwelche Räumlichkeiten gibt.
Danke vielmals, Andreas, dass du die Geschichte bei uns nochmal erzählt hast.
Merci dir.
Man kann die ganze Geschichte auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und wenn man übrigens auch kein Abo hat vom Tagi oder von einem Tamedia-Titel, dann kann man das jetzt auch 3 Monate testen als Podcasthörerin oder Podcasthörer und zahlt dafür nur 1 Monat. Und alle Infos dazu gibt es auf tagiabo.ch. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.